Moin, liebe Gemeinde. Was ist das Dümmste, was man als Eltern so machen kann? Da fallen wahrscheinlich jedem von euch eine Menge Dinge ein, wo man als Eltern Fehler machen kann. Nicht aufmerksam genug sein, nicht liebevoll genug sein, nicht klar genug sein, zu viel fordern, zu wenig fordern, etwas versprechen, was man nicht halten kann. Aber das meine ich alles nicht. Weil das alles sind Felder, wo es gar nicht so einfach ist, Fehler zu vermeiden. Und wo es immer ein Balanceakt ist. Und das ist nicht dumm, weil es einfach richtig, richtig schwer ist, eine gute Linie für sein Kind zu finden. Das Dümmste hingegen ist ein Fehler, den man ganz leicht vermeiden kann. Nämlich für zwei Kinder nur ein großes Stück Kuchen zu kaufen oder eine große Portion Currywurst statt zwei kleine mitzubringen. Großer Fehler. Ja, ihr spart vielleicht einen Euro, aber es gibt eine Menge Ärger. Weil dann geht's ans Teilen. Und ich weiß nicht, wie ihr als Kinder wart, aber ich hatte beim Teilen auf einmal die Fähigkeit, im Bereich von Nanometern zu sehen. Bastis Stück ist viel größer als meins. Das habe ich schon mal erstmal auf Verdacht gerufen, bevor das Messer überhaupt den Kuchen berührt hat. Und egal, wie viel Mühe sich meine Mama gegeben hat, unzufrieden waren wir Geschwister mit dem Ergebnis eigentlich immer. Später gab es dann bei uns in solchen Situationen die Regel, einer teilt und der andere sucht aus. Hat es aber auch nicht besser gemacht, weil wir erstmal schon ewig gebraucht haben, um zu klären, wer denn jetzt teilen muss. Und weil der, der das Messer dann gehalten hat, erstmal zum Schulranzen gerannt ist, um sein Geodreieck zu holen und in einer komplizierten Prozedur genau die Mitte des Kuchens zu ermitteln. Und bis der Kuchen dann endlich in zwei Teile geteilt war, waren alle anderen schon lange fertig. Ich bin heute klüger. Meine Kinder kriegen jeder ein so großes Stück Kuchen, dass sie es auf keinen Fall schaffen, damit ich dann die Reste kriege. Aber Spaß beiseite. Das Thema oder die Themen Teilen, Trennen und Verzicht sind Themen, die uns eben nicht nur in der Kindheit begegnen, sondern die uns unser ganzes Leben begleiten. Und um diese Themen soll es heute gehen. Ich lese den Predigttext für heute aus Genesis 13, die Verse 1 bis 10. Abram kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Abram war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz, bis zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Da sagte Abram zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten, bis hinab nach Zoar. Das Weideland reichte nicht aus. In diesem ganz lapidaren Satz, in diesem Bibeltext, steckt die Erkenntnis einer einfachen und trotzdem unausweichlichen Tatsache, für die Menschen gerne ihre Augen verschließen. Es gibt einen Wohlstand, eine Art und Weise, mit Ressourcen umzugehen, die belastet, die überfordert und die uns selbst langfristig gefährdet. Momentan fällt einem da wahrscheinlich als allererstes die Klimakrise ein. Der Raubbau, den wir an unserem Planeten betreiben. Aber so ein Leben über die Grenzen hinaus, das gibt es in ganz vielen Bereichen. Das gibt es bei uns selber, wenn wir wegen des Projektes oder der Unterbesetzung mal wieder 3 Wochen am Stück durcharbeiten. Denn gibt's denn Familien, wenn die Kinder neben der Schule, der Nachhilfe und dem Klavierunterricht unbedingt noch eine zusätzliche Fremdsprache lernen sollen, damit man später mal bessere Chancen hat? Den gibt's im Umgang mit unserem Körper. Und in tausend anderen Bereichen gibt es das auch, dass Menschen Grenzen überreizen, beim Versuch, das Maximale rauszuholen. Und jeder weiß das und spürt das in solchen Momenten, dass er das gerade macht und dass das nicht gut ist. Aber dann konkret zu verzichten oder unsere Erwartung runterzuschrauben, das ist dann wiederum richtig schwer. Und deshalb machen wir einfach weiter. Das Problem ist bloß, dieses Weitermachen, das kostet. Je nach Situation, unsere Umwelt, einen anderen Menschen oder eben unsere eigene Gesundheit. Vielleicht kostet es nicht immer sofort, aber die Rechnung kommt auf jeden Fall. In unserem Bibeltext zwischen den Leuten von Abram und Lot herrscht genau diese Situation. Wahrscheinlich geht es dabei um die Zugänge zu den wenigen Brunnen, also um Wasser. Und das ist gar nicht so weit weg. Viele Forscher sind sich sicher, dass das genau der Hauptkonflikt unserer nächsten Generation sein wird. Der Zugang zum Wasser. Der Unterschied zwischen vielen anderen Menschen und Abraham ist bloß, Abraham versteht das, bevor es zu spät ist. Abraham versteht, es geht so nicht weiter. Und er macht etwas, was in der Antike fast verpönt war. Er schlägt eine Trennung innerhalb der Familie vor. Er sagt zu Lot, hey Lot, ich will keinen Streit. Ich will keinen Streit mehr zwischen uns und auch nicht zwischen unseren Hirten. Aber wir beide wissen doch, das Wasser reicht nicht und die Weidefläche auch nicht. Weißt du was, such du aus. Such du aus, in welche Richtung du mit deinen Herden gehen willst. Und ich gehe dann in die andere Richtung. Lot, wir sind doch Brüder. Und das ist doch das, was zählt. Klingt toll, oder? Klingt so richtig großherzig. Ist aber eigentlich völlig bescheuert. Und zwar bescheuert auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Das fängt schon an mit dem "Wir sind Brüder" von Abraham. Denn nein, seid ihr nicht. Abraham ist der Onkel von Lot. Lot ist der Neffe, den er damals halt so mitgenommen hat. Vom Alter, vom Reichtum und von allem antiken Familienrecht her ist ganz klar, wer bestimmen darf und wer aussuchen darf. Das Familienoberhaupt Abraham darf aussuchen. Und Lot, als der Neffe, als der Jüngere, der müsste eigentlich nehmen, was übrig bleibt. Wenn er nicht einen Riesenstreit und Skandal vom Zaun brechen will. Abraham, der hätte an dieser Stelle das Recht der freien Wahl gehabt. Und er verzichtet auf sein Recht. Und wäre das schon nicht schlimm genug, ist dann auch die Sache mit der Art der freien Wahl ein großes Problem, die er Lot gibt. Denn die Optionen Norden und Süden, die sind ja null gleichwertig. Auf der einen Seite ist da das fruchtbare Jordan-Delta und auf der anderen Seite im Süden ist da vor allem Wüste und allerhöchstens trockene Steppe. Das ist wie wenn ich ein Stück Kuchen am Rand zerschnitten hätte und mein Bruder gesagt hätte, was möchtest du denn? Den großen Teil hier mit Sahne und Früchten oder diesen kleinen trockenen Rand am Ende? Viel doofer kann man sich bei einer teilt und der andere sucht aus gar nicht anstellen. Und es hätte tausend bessere Optionen gehabt und gegeben. Ich meine, man kann Land ja nicht nur so teilen, man kann es auch so teilen. Klar, man muss hier aber auch zugeben. Indem Abraham seinem Neffen Lot die freie Wahl lässt, indem er sich selbst beschränkt, sichert er den innerfamiliären Frieden. Er schafft es, dass es eine friedliche Trennung gibt, statt eine konfliktreiche. Aber mit dem Risiko eines herben wirtschaftlichen Verlustes. Und seien wir mal ehrlich, in dieser Größenordnung, in diesem Maße, wer würde von uns das denn tun? Wer findet dieses Risiko einzugehen denn erstrebenswert? Und deshalb stellt sich ja diese Frage in diesem Text. Wieso tut er das? Wieso traut sich Abraham das überhaupt? Wieso verzichtet er auf den Kuchenteil mit den Früchten? Und die Antwort ist aus Glauben. Es ist ganz bewusst beschrieben, ganz vorne im Text, dass Abraham sich Zeit nimmt zu beten. Abraham ist schon eine ganze Weile mit Gott unterwegs. Und er lebt mit dieser großen Verheißung. Gott hat ihm versprochen, ich werde dich zum Vater eines Riesenvolkes machen. Und ich werde dich versorgen und ich werde mich um dich kümmern. Und Abraham war durchaus schon in Situationen, wo er genau dieses Versprechen angezweifelt hat. Aber Gott hat ihm in seinem Leben immer wieder gezeigt, dass seine Zusage etwas wert ist, dass Abraham sich darauf verlassen kann. Und weil er dieser Verheißung Gottes inzwischen so sehr vertraut, kann er dieses Wagnis eingehen, das Sichere in den Hintergrund und das Unsichere in den Vordergrund zu stellen. Weil seine Sicherheit über der Frage nach Versorgung mit Kuchen oder Weideland liegt, nämlich in Gott. Und das ist die Pointe dieser Geschichte. Derjenige oder diejenige, die weiß, dass sie von Gott versorgt werden, die in Gott ihren sicheren Halt haben, denen fällt es auch leichter, solche scheinbar dummen Entscheidungen zu treffen, für den lieben Frieden willen und um des lieben Frieden willen. Um den lieben Frieden. Game of Thrones. Um den lieben Frieden. Das ist so eine Formulierung, die hat bei uns einen total negativen Beigeschmack. So wäre das als Ganze so ein Zeichen von Schwäche, für den Frieden auf etwas zu verzichten. Wir sagen zwar mal, ja, der Klügere gibt nach, aber wir denken immer mit, ja, aber nicht so häufig, weil sonst reagieren ja die Dummen. Und wir tun so, als ob der Frieden immer ein Ergebnis zweiter Wahl ist. Aber ich glaube, man muss da mal gegenhalten. Frieden, das macht dieser Bibeltext deutlich, das ist eine absolut erstklassige Wahl. Ich nenne euch dafür mal ein Beispiel. Ich habe einen Schulfreund gehabt, dessen Eltern haben sich getrennt. Naja, hat wahrscheinlich jeder. Nur bei seinen Eltern ging es in dieser Scheidung ganz schnell nur noch ums Gewinnen und Verlieren. Sie haben sich wirklich nicht mal mehr das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt. Ein richtiger Rosenkrieg war das. Auf den ersten Blick hat diesen Rosenkrieg, diesen Game of Thrones, am Ende seine Mutter gewonnen. Das Haus bekam sie. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Denn das Ende vom Lied war, dass die beiden sich so viel Grausamkeiten angetan haben, dass sie so viel Geld an ihre Anwälte verloren haben und viel schlimmer, dass sie die Beziehung zu ihrem Sohn verloren haben. Denn mein Freund, der konnte keinem von beiden danach so wirklich vorbehaltlos noch in die Augen schauen und wollte das auch gar nicht. Und ich finde klar, es ist selbstverständlich logisch, dass man schaut, wie werde ich versorgt. Aber ich finde es auch richtig, die Frage zu stellen, ist es das wert? Ist es das Haus wert? Ist es wert, Recht, um jeden Preis Recht zu haben in einem Konflikt? Versteht mich nicht falsch. Die Antwort ist nur wegen Abraham nicht automatisch nein. Es ist es nicht wert. Aber ich finde, dieser Text zeigt, dass es mehr gibt, was wichtig ist, als Recht zu haben und Besitz zu haben. Und dass das so ist, wird auch noch an zwei anderen Stellen in diesem Text deutlich. Die eine habe ich ja schon erwähnt. Abraham kann seinen Neffen nach ihrer räumlichen Trennung seinen Bruder nennen. Und das ist mehr als Umgangssprache, ey Bruder, sondern das ist Ausdruck einer sehr, sehr tiefen Beziehung. Jemand, mit dem du dich und Wasser und Weideplätze streitest, den nennst du so nicht. Den nennst du vielleicht den alten Stinkstiefel oder zumindest meinen Konkurrenten, aber den nennst du nicht deinen Bruder. Aber Abraham kann Bruder zu Lot sagen. Das heißt, sein Verzicht hat ihre Beziehung sogar verbessert. Die Distanz, die hat ihnen gut getan. Und das ist in konfliktreichen Beziehungen gar nicht mal so selten. Wenn man nicht mehr Konkurrent ist, wenn auf einmal Raum da ist, dann kann man auch wieder Bruder zueinander sagen. Und das habe ich so eins zu eins erlebt. Denn ich habe ja nicht nur einen Bruder, sondern ich habe auch einen Zwillingsbruder. Und glaub mir, da ist das mit der Geschwisterkonkurrenz nochmal eine deutliche Runde schärfer. Und Basti und ich, wir haben wirklich eine Menge Felder gehabt, in denen wir konkurriert haben. Wir waren lange Zeit in derselben Klasse, wir haben in derselben Mannschaft Fußball gespielt, haben denselben Freundeskreis gehabt und haben uns auch sehr, sehr lange ein Zimmer teilen müssen. Und gefühlt haben wir uns von den 19 Jahren, die wir zusammen gelebt haben, mindestens 8 Jahre nur gestritten und 2 Jahre lang nur gekloppt. Aber heute ist das nicht mehr so. Heute gibt es neben Jana keinen Menschen auf der Welt, der mir näher ist, obwohl er rein faktisch ja weit weg ist. Und das ist so geworden in dem Moment, in dem ich ausgezogen bin und in dem sich unsere Lebenswege unterschiedlich entwickelt haben. In dem Moment, in dem wir nicht mehr konkurriert haben, konnten wir uns etwas Gutes tun und konnten viel leichter Bruder zueinander zu sagen als alter Stinkstiefel und noch deutlich andere Sachen, die wir uns genannt haben. Und aus dieser Erfahrung heraus finde ich das und die Art und Weise, wie Abraham hier reagiert, in keiner Weise schwach, sondern sehr, sehr weise. Und diese Weisheit, die hat Abraham sich hart verdient. Denn was man schnell vergisst, Abraham war schon mal in einer ganz ähnlichen Situation. Als er damals mit seinen noch viel kleineren Herden in Ägypten war, da wurde er vom Pharao zu seiner Frau Sarah gefragt. Du, ist die vergeben? Ist das deine Frau? Und weil er das Wohlwollen des Pharaos und damit die Aussicht auf gute Weideplätze nicht ruinieren wollte und weil er sich mit Gottes Versprechen auch nicht so ganz sicher war, handelte Abraham nach dem Motto, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Deshalb sagte er zu Pharao, nein, nein, das ist bloß meine Schwester. Wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie die Geschichte weiterging. Es gab einen großen Konflikt bzw. einen großen Skandal, als das rauskam, dass Sarah eben doch seine Frau ist. Und am Ende konnte Abraham sehr, sehr dankbar dafür sein, dass er nur Ägypten verlassen musste und seine Weideplätze verloren hat. Naja, und halt eine Menge Integrität. Und aus dieser Erfahrung, den Besitz und die falschen Dinge in den Vordergrund zu stellen, hat Abraham gelernt. Diesen Fehler macht er nicht mehr. Sondern aus Vertrauen zu Gott und weil er um den Wert eines guten Miteinanders weiß, kann er zurückstecken und Gott mal machen lassen. Seine alte Rolle, die übernimmt in diesem Text Lot. Lot lockt die Aussicht, mehr zu kriegen. Und die Überlegung ist ja auch naheliegend. Der Abraham, der hat ohnehin mehr als ich. Jetzt ist meine Möglichkeit. Jetzt kann ich reicher werden. Jetzt kann ich ihn übertrumpfen. Nur führt ihn leider seine Wahl in die Nähe von Sodom und Gomorra. Und wenn ihr die Geschichte ein bisschen weiter lest, werdet ihr merken, dass die scheinbar bessere Wahl, die scheinbar bessere Möglichkeit, in Wirklichkeit die deutlich schlechtere war. Denn Lot, der verliert im Verlauf der Geschichte viel mehr als Abraham, der das gute Weideland aufgibt. Er verliert einen Großteil seiner Familie. Aber auch hier gilt natürlich, das ist kein Automatismus. Und ich auch denke auch nicht, dass die grundsätzliche Aussage dieses Bibeltextes ist, der mit dem großen Stück Kuchen wird sich automatisch dran verschlucken. Nein, das ist es nicht. Sondern der Text, der will uns hier etwas Positives sagen. Er will uns sagen, wenn du im Vertrauen auf Gott verzichtest, dann hab keine Angst. Du wirst ohne Sahne und auch ohne Obstkuchen nicht verhungern. Und noch viel mehr, dir wird es gut gehen. Und wahrscheinlich sogar besser, als wenn du nur auf das große Kuchenstück schaust. Amen.